Es gibt mal wieder eine Episode von Herting FM. Wir nehmen hier in der Vorweihnachtszeit, aber bei mir jedenfalls vollständig ohne besinnliche Stimmung, Folge 84 auf. Wie ist es bei dir, meine liebe, geschätzte Kollegin Nicole? Wie sieht's bei dir aus in der Vorweihnachtszeit?
Ich sag meinen Leuten immer, ich bin froh, wenn ich diese Woche überlebe. Es ist im Moment hektisch, aber zumindest morgen haben wir mal Weihnachtsessen und das dürfte dann schon ein bisschen besinnliche Stimmung hinzaubern.
Das trifft sich gut, ist bei uns genauso. Wir haben auch hier große Weihnachtsfeier. Manche weigern sich, Weihnachtsfeier dazu zu sagen. Ihr habt es gemerkt, wir haben Besuch aus der Schweiz. Die geübten Hörerinnen und Hörer kennen Nicole schon. Wir haben Nicole Baranek-Zanon bei uns, unsere Head of Herting Schweiz sozusagen, gemeinsam mit ungefähr zehn Mitarbeitenden und jetzt auch schon 4,5 Jahre bist du sozusagen Teil von Herting. In der Schweiz. Inhaltlich kannst du gleich auch selber noch sagen, aber macht dieses Überraschung so ähnlich wie wir, ne? IT, IP, natürlich KI, aber auch Gesellschaftsrechte, bist auch Notarin, also wer Sachen in der Schweiz hat, ab zu Nicole. Damit. Jo, schön, dass du bei mir bist, auch in dieser etwas hektischen Vorweihnachtszeit. Du hast ein Thema mitgebracht, was ich sehr begrüße, und zwar das Thema digitale Souveränität. Und vielleicht steigen wir mal ein damit, dass du uns mal ein bisschen einordnest, was das denn überhaupt ist. Es ist ja zurzeit in aller Munde. Ich habe bei den Podcast der Heise Online-Kollegen, geht um digitale Souveränität, die beschäftigt sich damit. Selbst in Faznet-Podcast gibt es ein Special zu digitaler Souveränität oder zu Cloud Serenity. Was ist es überhaupt?
Ist bei uns auch gerade so ein bisschen das Buzzword, zumindest auch, weil der Bundesrat hat letzte Woche seine Strategie, also seinen Bericht vielmehr über die digitale Souveränität vorgestellt. Und mich beschäftigt das Thema schon ein bisschen länger und ich glaube, es ist auch so ein bisschen wie so eine Weiterentwicklung. Also wenn wir so zurückdenken bei kritischen Infrastrukturanbietern vor 20 Jahren, war es eigentlich schon so Standard, dass man ein Business Continuity Management betrieb, um sicherzustellen, dass so kritische Geschäftsprozesse halt bei Störungen und Krisen aufrechterhalten bleiben können, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Und dann so seit den letzten 5 Jahren sprechen wir ja eigentlich so ein bisschen von Resilienz. Also sprich eine Widerstandsfähigkeit gegenüber veränderten Bedingungen. Das ist vor allem mit Corona halt gekommen und mit den Disruptionen in der Supply Chain. Und jetzt aufgrund der geopolitischen Verschiebungen spricht man eigentlich von digitaler Souveränität und meint damit eigentlich die selbstbestimmte und kontrollierte Handhabung von Technologien, Daten, aber auch Daten und etc. Und ja.
Und mal aufräumen darf mit einem Vorurteil, was ehrlich gesagt bei mir im Kopf auch immer so ein bisschen mitschwingt. Wenn wir über Cloud-Souveränität oder digitale Souveränität sprechen, sprechen wir nicht nur über USA und Europa. Ne? Also das ist immer so ein bisschen, ist ein viel weiteres Feld. Es geht sozusagen nicht darum, jedenfalls nicht in erster Linie darum, zu sagen, ihr dürft nicht mehr AWS nutzen oder Azure, sondern es geht darum, wie schaffe ich es, angesichts der Tatsache, dass meine Daten nicht mehr bei mir im Keller liegen und die Software nicht mehr auf lokalen Rechnern läuft, wie schaffe ich es trotzdem, darauf eingestellt zu sein, wenn da mal irgendwas, was auch immer, schiefläuft. Ne?
Genau. Also es ist nicht nur China oder USA, sondern es ist eben auch andere Nationen oder eben Abhängigkeiten von anderen Nationen.
Nationen und dann aber eben auch Dienstleistern, ne? Also nach dem Motto, wie komme ich denn jetzt eigentlich an meine Infrastruktur ran? Du hattest gesagt Resilienz und Business Continuity, aber wie schaffe ich eigentlich, dass wenn mein Dienstleister ausfällt oder wenn mal wieder ein Cloudflare-Bug in der Welt ist, was mache ich dann eigentlich? Ist es dann okay, wenn ich auf meine Service-Level hoffe und die werden schon in 6 Stunden wieder online sein oder ist in 6 Stunden die Gasversorgung zusammengebrochen, weil ja wir die Daten oder die Software nicht mehr selber steuern?
Ja, es geht nicht nur um Ausfallsicherheit, wie bei Business Continuity, sondern es geht auch darum, dass wir natürlich eine gewisse Sicherheit haben, dass ein Anbieter uns nicht die Dienste abstellt. Der Europäische Menschengerichtshof wurde ja leider abgestellt von einem großen Anbieter in den USA, und zwar weil halt dort technisch vorgesehen war, dass wenn Bilder wie Kinderschändungen etc. Halt auf dem Server liegen, dann wird das automatisiert abgestellt. Ich glaube, das war nicht mal große Absicht, aber das Problem war halt, dass man nicht die so schnell dazu bewegen konnte, das wieder aufzustellen, also einzustellen. Und das hat dazu geführt, dass der Europäische Menschengerichtshof sich eigentlich eine andere SaaS-Lösung beschafft hat, eine deutsche. Weil man dort viel mehr Vertrauen hat.
Aber eine andere SaaS-Lösung, ne? Also natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass ein europäischer oder ein deutscher Dienst nach deutschem Recht abschaltet, geringer als es, wenn es ein Russe, Chinese oder eben Amerikaner ist. Hier war es ja einfach Teams, ne? Also hier war es ja einfach wirklich Microsoft in dem Fall, die offenbar angewiesen worden sind, das zu tun. Das ist natürlich ein Thema. Das ist natürlich ein Thema, wo man drauf eingestellt sein muss. Und da müssen wir jetzt nicht über Versorgungssicherheit sofort sprechen. Aber wenn ich nicht mehr kommunizieren kann, dann wird es schwierig.
Genau. Und also ich meine, dieses Thema haben wir natürlich fast überall. Also das ist auch ein Thema im Zusammenhang mit dem Domain-Namensystem. ICANN beziehungsweise das Department of Commerce ist der Schalterhebel für das ganze DNS, und das hat man ja schon vor 20 Jahren gesehen im Nahen Osten. Da hat die USA auch mal den Domainnamen abgestellt, kurzerhand in einem kriegerischen Konflikt. Wenn das passiert, und das machen die Good Guys, dann ist das ja in aller unserem Interesse. Aber wenn das eben missbraucht werden kann, wird das wie so nicht mehr lustig, oder?
Ja, und also deshalb, Good Guys, ne? Ich erzähle immer wieder das Beispiel von, als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind und die Traktoren geklaut haben, hat John Deere aus der Ferne die Traktoren abgestellt und die konnten damit nichts mehr machen, außer das Benzin klauen. Und da sagen wir, na fein, ja, aber also sagen wir mal so, da es gibt schon viele Varianten, wo dieses Thema reinspielt. Vielleicht, es gibt ja offensichtlich eine Äußerung des Bundesrats in der Schweiz. Vielleicht steigen wir damit mal ein bisschen konkreter ein, nachdem wir jetzt so ein bisschen aufgezeigt haben, was digitale Souveränität alles ist. Und wir werden sicherlich auch nochmal dann wieder in die Einzelheiten und das ein bisschen rechtlich runterbrechen. Aber erstmal, was ist da so der Stand der Dinge?
Also der Bundesrat hat insbesondere halt einfach mal analysiert, inwiefern oder wie sieht es in der Schweiz aus, haben wir hier Handlungsbedarf. Und er hat am 26. November, das war nicht vorletzte Woche, aber letzte Woche wurde verabschiedet. Aber der Bericht datiert das vom 26. November beantwortet eigentlich ein Postulat, also eines Parlamentariers, das Postulat 22.44.11 von Skrocken, und analysiert, wie steht es dann überhaupt eigentlich hier in der Schweiz damit, oder? Und der Bundesrat hat zuerst einmal gesagt, ja, wir haben einen Überblick über unsere Ressourcen. Das finde ich schon mal sehr beruhigend. Ich glaube, vor 10 Jahren war das vermutlich noch nicht so der Fall, aber mittlerweile ist der Bund da sehr stark und wieder gut aufgestellt. Dann auch ist es immer die Frage, oder Das ganze Thema kennen wir schon von Cloud-Beschaffungen, also insbesondere bei Beschaffungen von Hyperscalern. Der Bund hat ja vor jetzt 4 Jahren einen Vertrag abgeschlossen mit Microsoft, Google, Amazon, aber auch mit chinesischen Anbietern, um eigentlich die Möglichkeit zu haben, je nachdem halt die Informationen dort oder dort zu lagern, eben aus dem Blickwinkel Resilienz. Und er sagt eigentlich, dass das bis jetzt sich gut bewahrheitet hat, dass das gut war, aber er sagt eben auch gleichzeitig, wir müssen eigentlich gucken, dass wir die Verantwortung in die einzelnen Departemente legen. Und da bin ich dann nicht so überzeugt, ob diese alle das nötige Rüstzeug haben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ja. Warum hat man denn nicht gesagt, wir nutzen eine Schweizer Cloud?
Es gibt keine Schweizer Cloud, also nicht so den ganzen Stack, wie das notwendig wäre.
Darauf will ich hinaus natürlich, ne? Das ist ja auch bei uns dann immer die Forderung, wir dürfen nicht so abhängig werden von den Hyperscalern und so und das sind ja alles Amerikaner und dann, wenn man dann aus der America is Evil Richtung kommt, ist man dann schnell dabei, das zu verteufeln und dann immer wieder zu rufen, wir brauchen eine deutsche oder wahlweise europäische Schweizer Cloud. Die gibt es eben jedenfalls für den gesamten Stack so nicht, ne? Also depending on what you do, aber das ist natürlich schon die Wahrheit, weshalb dann eben auch in der Schweiz man sich dafür so ein Hybridmodell entscheidet aus vor allem ausländischen Clouds.
Ja, also wir haben mittlerweile viele der ausländischen Clouds, die auch zumindest das Soto-Hosting in der Schweiz vorsehen. Da ist meistens eine Partnerschaft mit Swisscom dahinter. Aber eben es ist nicht der ganze Stack, oder? Und der Zugriff aus X Jurisdiktionen ist natürlich weiterhin möglich. Ich sage da immer, da die logische Sekunde des Zugriffs des System Admins, die ist halt einfach gegeben, ist das technisch bedingt. Das ist unabhängig, ob das jetzt die USA ist oder China oder Russland etc. Oder also wenn man zugreifen will, glaube ich, schafft man es auch über die Cloud. Oder auch, wenn man sogar on-prem ist, auch da kommt man in Systeme herein. Die Frage ist einfach, wie groß ist der Aufwand für zum Beispiel einen Nachrichtendienst oder so, um das zu schaffen. Oder sonstige Dritte, oder? Es gibt ja auch Drittakteure, Cyberkriminelle etc.
Also auch damit gleich mal vielleicht aufgeräumt, kannst du aus deiner Erfahrung vielleicht auch nochmal was sagen. Es gibt ja auch immer noch Leute, die sagen, warum geht ihr auch alle in die Cloud? Ihr seid ja selber schuld. Das sind dann aber dieselben, die aus dem Homeoffice arbeiten wollen und natürlich Zugriff auf das System haben wollen, ja, sodass man, wenn ich ein vernünftiges System betreiben möchte und selbst wenn ich es in meinem eigenen Rechenzentrum oder eben aus meinem Keller betreibe, natürlich Zugriff von außen gewähren muss, heutzutage, wie soll es sonst funktionieren, wenn ich die Chefetage, die durch die Gegend fliegt und Verträge schließen soll, dann sage ja, aber auf die Systeme kommst du nur, wenn du hier bist. Dann kommt man schnell zu der Frage, ob es nicht doch besser ist, einen spezialisierten Dienstleister zu verwenden, als selber zu versuchen, für Cyber Security in-house zu sorgen, ne?
Genau, meistens werden da Äpfel mit Birnen verglichen, oder? Man kann schon natürlich immer nur noch lokal oder auch in einer, sagen wir, nationalen Cloud hosten. Aber das Problem, dass man dann unter Umständen hat, man hat dann nicht so einfachen und vor allem auch günstigen Zugriff auf zusätzliche Security, wie zum Beispiel Endpoint Security etc. Und Endpoint Security ist einer der Punkte, weshalb wir selber zum Beispiel den Schritt gemacht haben zu Microsoft 365, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass wir keine Endpoint Security mehr haben. Das ist viel kritischer, als wenn wir im lokalen Rechenzentrum hier in der Schweiz bleiben. Das ist dann so eine Sicherheitsabwägung, die man halt treffen muss. Da kommt noch das Berufsgeheimnis dazu, aber dafür gibt es eine Lösung. Genau, also der Bundesrat hat eigentlich gesagt, okay, wir müssen einfach das Visum nochmal reassessen und vor allem hat er erkannt, dass die geopolitischen Themen halt nicht mehr so ganz außer Acht gelassen werden können. Und das bedeutet, dass die Risikoevaluation, und wir machen ja bei jeder Datenschutzfolgenabschätzung, bei jeder KI-Risikoabschätzung, haben wir ja Risiken zu beurteilen und das geopolitische Risiko oder die eben Abhängigkeit von einem Anbieter, wie wir früher haben wir dem ja Vendor-Lock-in gesagt, oder? Die ist verstärkter zu berücksichtigen und deshalb verändert sich das Risiko und deshalb kann unter Umständen auch eine Risikobeurteilung anders ausfallen als noch vor 5 Jahren. Und deshalb, Martin, du hast mich mal gefragt, ja, ist das überhaupt ein rechtliches Thema? Und deshalb ist es von mir aus gesehen durchaus eben ein rechtliches Thema, weil man eigentlich jetzt hingehen müsste und diese Risikoassessments nochmal durchspielen.
Jetzt kommt ja der Data Act und regelt das
Dann ist
Cloud
alles
Switching.
egal.
Da ist ja jetzt ist ganz einfach von AWS auf die chinesische Infrastruktur zu wechseln und zurück, wenn wir die Chinesen auf einmal wieder die Bösen sind. Ja, ist sicherlich ein Thema, können wir ja noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber man merkt natürlich auch die Ironie in den Worten. Sprechen wir mal über eine möglich geänderte Risikoabschätzung, jetzt ob sie aus dem Datenschutz kommt oder aus kritischer Infrastruktur. Aber worin liegt denn eigentlich das strukturelle Risiko, wenn man auf die Hyperscaler schaut? Also was ist sozusagen, du hast es schon ein bisschen Vendor-Login genannt. Ja, das hat man natürlich auch schon immer in gewisser Weise. Ja, wenn ich einmal in SAP eingestiegen bin, ob ich dann jetzt die Möglichkeit habe, um mehr oder weniger egal, ob das on-prem oder jetzt seit Jahren in der Cloud läuft, ja, bei einer Salesforce in einem anderen Zusammenhang mag das noch gehen, aber von SAP weg habe ich jetzt selten Projekte begleitet. Hin zu SAP schon, ja, worin liegt das Risiko, wenn wir jetzt mal bei der Cloud bleiben? Was sind so die Abhängigkeiten, die es da gibt?
Also nur kurz als Vorbemerkung. Übrigens, SAP wirbt auch mit digitaler Souveränität in letzter Zeit. Genau. Also die Hauptrisiken sind eigentlich immer noch der Vendor-Login, oder? Und eben auch die technische Möglichkeit, dass ein Anbieter gewisse Dienste einschränken oder ganz abstellen kann. Das bedeutet eigentlich bei wirklich kritischen Infrastrukturen, die wichtig sind, zum Beispiel für den Staat, um die Demokratie wahrzunehmen. Das wäre bei uns in der Schweiz, dass man abstimmen kann, dass das Parlament funktioniert und die Parlamentsdienste etc. Also bei den wirklich kritischen Infrastrukturen oder auch dann Armee, Verteidigung, Bevölkerungsschutz, Eisenbahn etc. Da muss man wirklich dann gucken, dass man redundant ist und zwar so redundant, dass halt nicht eine amerikanische Lösung und eine amerikanische Lösung oder zwei europäische Lösungen, sondern dass man wirklich vielleicht auch dann eine Geo-Redundanz hinbekommt, so wie man das eigentlich früher auch immer berücksichtigt hat bei Datencentern, oder? Dort hat man es, wenn möglich, auseinandergehalten, damit, wenn ein Erdbeben ist, zum Beispiel bei uns in der Schweiz, ist in Basel, ist so die Erdbebenregion. Also wenn es Erdbeben gibt in der Schweiz, dann in Basel, dass man nicht ein Rechenzentrum in Basel hat und dann geht eins noch 5 Kilometer weiter davon entfernt, oder? Das bedeutet eigentlich, man muss sich mal überlegen, wie kann ich mein Stack eigentlich so auslegen, dass ich Redundanz hinbekomme. Und dann muss ich es natürlich dann auch testen. Das bedeutet, ich müsste eigentlich von einem Tag auf den anderen umstellen können. Als ich noch
Erdbeben in Basel als riesiges Risiko habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört.
Ja, oder einfach,
Aber
oder wenn du in einem Perimeter von einem Atomkraftwerk bist, oder? Was nutzt es dann, wenn ein Chip-Hersteller für Bankkarten oder Zutrittsautorisierungssysteme in diesem Perimeter ist und das zweite Werk ist auch in diesem Perimeter? Das hilft dir dann ziemlich nichts, oder? Weil dieser Perimeter wird verriegelt, wenn es mal eintreffen sollte, was wir ja alle nie hoffen. Und damit hast du keine Redundanz. Und
ja.
man kann sagen, okay, dieses Risiko kann man unter gewissen Umständen so eingehen. Und in Friedenszeiten dürfte das auch überhaupt kein Problem sein. Aber sobald zum Beispiel der Krieg bei uns in Europa näher kommen würde, wäre das vielleicht dann auch nicht mehr geschickt. Und genauso ist es dann eben auch bei veränderter geopolitischer Lage. Und die Schweiz war ja so ein bisschen exponierter in diesem Tariffstreit mit den USA. Wir haben da ein bisschen mehr abbekommen. Und das macht natürlich so ein bisschen auch die Staaten erpressbar. Und das
Ist die Frage,
heißt,
ob da ja mal jemand sozusagen zurückerpresst, ne? Also wenn mal eine Digitalsteuer käme, da würde sich die Schweizer wahrscheinlich nicht anschließen, schlauerweise, aber bei den Europäern klingt es ja schon immer mal so ein bisschen mit nach dem Motto, das machen wir dann aber. Und wenn du dann einen Zoll zahlen musst auf deine Cloud-Nutzung, ja, mit der Folge, dass die amerikanischen Dienste dann also nicht nur besser, sondern auch deutlich teurer sind als europäische Wettbewerber, ja, dann das wäre natürlich schon ein, sagen wir mal, jedenfalls mal ein GAU für die Anbieter, aber auch für viele Unternehmen, ja, weil eben die europäischen Anbieter, ja, Schwarzgruppe hört man ja viel und so, aber wenn man dann in die Einzelheiten schaut, höre ich dann auch wieder von Mandanten, dass es halt doch alles auch nicht so einfach ist, dass die eben auch nicht so gut sind, nicht so schnell sind, nicht, ja, und bestimmte Dienste man gar nicht anschließen kann, die man gerne hätte. Genau, also das ist dann einfach die Realität. Aber ja, damit muss man sich halt befassen mit der Realität und dann seine Entscheidungen treffen. Genau, jetzt sagst du ja schon, was ist eigentlich die rechtliche Dimension? Jetzt haben wir über Risiken gesprochen, ja, jetzt haben wir gesprochen über Risikobewertungen, ja, die kann jetzt halt kommen aus europäischer, aus EU-Sicht, aus der DSGVO, dass ich sage, ich muss eine Datenschutzfolgeabschätzung oder einfach nur eine Risikoabschätzung machen, ob der Dienstleister, den ich hier verwende, eigentlich ausreichend technisch-organisatorische Maßnahmen hat, ja, und man sich fragen kann, ist denn sicher, dass der seine Verpflichtungen überhaupt einhalten kann, die er mir in seinem DPA dort, weil er es muss, nach Artikel 28 DSGVO gibt, oder ob es nicht vielmehr so ist, dass er ja den zum Beispiel amerikanischen Behörden, wenn es hart auf hart kommt, Zugriff geben muss. Ne? Also das ist, oder den Chinesen, ja, also schaut euch das, ich habe mal für Mandanten so ein DeepSeek-Assessment machen müssen, und da, ja, die waren erstaunlich offen in ihren Terms, was sie alles machen, weil das hat sich inzwischen geändert. Ja, aber ja, wenn ich natürlich fürchten muss oder dort eine Eingabekontrolle in mein oder einer Überwachung meiner Eingaben, meines Promptings zustimmen muss, gut, da sind wir sozusagen gleichen Schritt weiter. Aber wenn ich es jetzt einfach aus Datenschutzsicht, der verspricht mir, er ist weisungsgebunden, aber kann das gar nicht einhalten. Ja, noch ein kurzes Beispiel. OpenAI, ja, die ja auch versprechen, dass sie weisungsgebunden handeln und so weiter, musste jetzt der in dem Verfahren, die New York Times gegen die anstrengt, zusichern, dass sie die Chats nicht löschen und anonymisiert vorlegen. Ja, können die jetzt eigentlich noch unseren Weisungen nach Löschen von Informationen nachkommen? Ja, wenn das personenbezogene Daten sind. Schwierig.
Genau, da bist du schon abgedriftet, eigentlich
Ja, sorry.
Richtung KI, aber nee, macht nichts, weil das gehört natürlich auch dazu. Der Stack, der hat sich natürlich mit KI jetzt dann ganz stark erweitert und das bedeutet natürlich auch, wer es nicht schon gemacht hat, der muss nicht nur schon wegen der digitalen Souveränität ein Assessment machen, sondern auch wieder mal ein Assessment im Zusammenhang mit, hey, Lieber Supplier, welche KI nutzt du denn überhaupt im Rahmen deines Diensteangebotes? Und inwiefern stellst du sicher, dass eben meine Prompts oder meine Eingaben dann nicht weitergehen an jemanden, der das vielleicht nicht unbedingt sehen sollte oder nicht nutzen darf zu eigenen Zwecken etc. Also genau, DSGVO oder bei uns in der Schweiz Datenschutzgesetz ist eine Prüfung notwendig. Jetzt,
Nur ganz kurz, dann
genau.
darfst du da mit den anderen Gesetzen weitermachen. Ich wollte nur noch mal sozusagen, ja, dass wir hier nicht falsch verstanden werden. Wir werden jeden Tag gefragt, dürfen wir jetzt also diesen Hyperscaler nutzen oder nicht? Da wird häufig rauskommen, ja, dürft ihr. Ja, warum ist das kein Widerspruch? Weil es ja derzeit, ja, ich sage immer, es gibt drei Level Datenschutz. Wir haben die erste Level, was in dieser Diskussion immer viel zu kurz kommt, ist, dürfen wir eigentlich die Daten zu dem Zweck, den wir da wollen, Werbescoring, whatever, ja, dürfen wir eigentlich die Daten zu diesem Zweck verwenden? Ganz normale Prüfung. Zweites Level, ich habe einen Auftragsverarbeiter, der, ja, wenn der mir keine AVV anbietet, keine bei euch Auftragsbearbeitungsvertrag, ja, dann ich lerne, ja, dann ist der, dann fällt der raus, weil wir nicht compliant sein können, weil das dann eine Datenübermittlung wird, für die wir nicht, ja, Stufe 1 dann wieder nicht gerechtfertigt sind. Und erst auf Stufe 3 kommt dann, ist der eigentlich. Ja, dürfen wir eigentlich diesen Dienstleister nutzen, wenn er nicht in der EU sitzt? Da haben wir mit der Schweiz kein Problem, weil wir einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission haben. Und für die Amerikaner gibt es eben einen solchen allgemeinen Angemessenheitsbeschluss nicht, sondern wir müssen uns auf das Data Privacy Framework oder Standardvertragsklauseln verlassen. Aber das ist eben ganz klar gesagt, derzeit können wir uns darauf jedenfalls mal de jure verlassen. Ja, es gibt also die Möglichkeit, die Daten dorthin zu übertragen. Ausreichende Garantien, jedenfalls mal für das Data Privacy Framework, wenn das Unternehmen dem unterworfen sind, sind gegeben. OpenAI übrigens nicht bisher, aus mir nicht ganz klaren Gründen. Ja, die bieten also diese Standardvertragsklauseln an. Und solange wie nicht der EuGH oder die Kommission selber entschieden hat, auf Klage von Max Schrems oder weil Trump durchdreht und die Executive Orders alle killt, die dem zugrunde liegen, ja, dann, solange wie das noch in place ist, darf man Daten erstmal übertragen. Ja, dann ist diese dritte Stufe kein Problem. Sie wird es, wenn unsere technoregulatorischen Maßnahmenprüfung oder eben ein Risk Assessment dazu kommt, dass dort Risiken, bestehen, die ja, wir durch eine vertragliche Vereinbarung nicht in den Griff bekommen. Und da kommt es dann eben darauf an, welche Daten zu welchem Zweck wir da eigentlich haben. Ne? Sorry, so, das war noch mein kleines
Das
sozusagen.
war ein sehr guter Eindruck und auch wichtig, oder? Aber ihr habt schon gesehen, oder? Also es kommt halt wirklich auch immer darauf an, dass was in den TOMs, also technisch-organisatorischen Maßnahmen geschrieben ist, auch wirklich so umgesetzt ist. Und das ist auch eine ganz schwierige Prüfung bei den Großen überhaupt nicht machbar. Da muss man sich fast schon auf Zertifikate verlassen, die sie alle haben. Aber bei kleineren Anbietern kann man da durchaus dann auch noch so und zumindest via unangenehme Fragen das mal durchspielen. Die digitale Souveränität ist eigentlich vor allem auf der dritten Stufe relevant, wo auch eben auch die Grundrechtsprüfung erfolgt. Also jetzt sei es USA oder irgendein anderes Land. Wo halt zu prüfen ist, werden dort die Grundrechte gleich gehandhabt, wie wir das unter der EMRK kennen. Und eben als weiterer Schritt, inwiefern beeinträchtigt das Abstellen oder Einschränken des Dienstes auch eben die Souveränität eines Staates oder auch eines Unternehmens. Also sprich, man muss sich überlegen, was bedeutet dies nicht nur, wenn wir einen Cyberkriminellen haben, der mithört und allenfalls uns erpresst, sondern eben, was bedeutet das, wenn wir erpressbar werden durch das Abstellen eines Dienstes, der für das Unternehmen oder den Staat sehr zentral ist. Und ich glaube, da muss man sich wirklich in Zukunft ein bisschen mehr darauf achten. Was bedeutet das? Und dann, wenn man zum Schluss kommt, jawohl, ohne diesen Dienst können wir eigentlich gar nicht, muss man sich auch überlegen, müssen wir nicht wirklich eine Redundanz irgendwo einbinden? Also wenn zum Beispiel das zentrale Kernbankensystem einer Großbank hier in der Schweiz. Nur jetzt bei Microsoft laufen würde, ich weiß nicht, ob das der Fall ist, aber dann ja, wäre es wohl an der Zeit, sich zu überlegen, wie verteile ich das? Und das hat
Und
der
zwar,
Bundesrat ja, Bund
ja.
ja schon sehr früh gemacht mit diesen mehrfachen Verträgen bei verschiedenen Hyperscalern, hat es gut erkannt. Und da muss man sich halt überlegen, ja, wie teile ich das neu auf? Entschuldigung, du wolltest was
Ja,
sagen.
naja, ich wollte nur sagen, ja, ich meine, dieses Thema haben wir ja schon immer, ne, dass ich, wenn ich jetzt, wir jetzt wieder mit SAP kommen, aber da, wenn ich mich an einen Anbieter binde, dass ich in gewisser Weise nicht viel machen kann, wenn der die Preise um 20% erhöht, ja, und dann mir dann eher langfristig überlegen muss, wie komme ich da jetzt heraus. Was hier eben ja dazu kommt, ist, dass die Unternehmen, dass die Hyperscaler möglicherweise unter Druck sind, jetzt kommen wir dann eben doch in Richtung USA, ja, unter Druck sind, deren Gesetzen zu entsprechen, ja, und wenn es dann eben heißt, ja, du musst uns jetzt hier aber Zugriff auf diese oder jene Daten geben, ist es dann eben auch für europäische Kunden ein Problem, wenn dem getraut werden kann und ja, wenn man dem halt sozusagen dort nicht mehr ganz trauen kann, dass das passiert. Jetzt ist immer das Gegenargument, was ich schon auch selber oft bringe, ist, na gut, aber ja, ihr tut immer so, als könnten die Amerikaner über den Cloud Act oder über Visa auf alles zugreifen. Es ist natürlich in Deutschland auch so. Ja, wir beraten Host-Provider, die ständig Auskunft geben müssen und Zugriff geben müssen, nur eben nach einem in Deutschland, nach deutschen oder europäischen Gesetzen, ja, möglicherweise mit Richtervorbehalt, ja, so dass man schon sagen kann, dass es oder dass es dort eine gewisse andere Qualität gibt, ob man da dann immer gegen vorgehen kann, ja, und auch der Betroffene erfährt ja auch in Deutschland davon im Zweifel nichts. Ja, also was ja immer der Vorwurf ist, den Amerikaner, ja, wir wissen es ja gar nicht und die Dienstleister dürfen darüber gar nicht große Auskunft geben. Ja, aber man kann wahrscheinlich schon sagen, dass es einen Unterschied macht, ob ich nach nationalem Recht dort betroffen bin und das oder ob ich nach einem mir möglicherweise nicht ganz bekannten und nicht vertrauten Rechtsordnung da etwaigen Zugriffen von Behörden ausgesetzt bin.
Also ist ja in der Schweiz auch nicht anders, oder? Also wir haben auch das BÜPF und FÜPF, wie das hier so schön heißt, wo das durchaus zulässig ist. Aber ich glaube, die Diskussion ist mehr, zu welchem Zweck wird diese Information abgehört, aufgenommen, gehortet. Und man muss ja auch sehen, nachrichtendienstlich sind wir Europäer ja auch abhängig von den USA. Also ich glaube, da fließt mehr von den USA zu uns als in die andere Richtung. Also ich weiß es nicht, aber es ist meine persönliche Vermutung. Also wir
Hört man
haben
halt
dort
immer, was
auch
es ist, ne? Hört man ja immer, dass wir
genau,
immer
oder
profitieren. Ja.
genau, also die USA hat ja auch der Ukraine schon gedroht, dass sie da weniger nachrichtendienstliche Informationen zukommen lassen. Also wir profitieren ja auch davon, das muss man schon auch sagen. Aber ich glaube, was im Rahmen der digitalen Souveränität eben nicht akzeptabel ist, ist, dass ein Land diese Informationen für eigene Zwecke nutzt, um ein anderes Land oder andere Unternehmen erpressbar zu machen. Ich glaube, das ist so der Kerngehalt, warum man sagt, okay, wir müssen gucken, dass wir halt weniger abhängig werden. Und das sieht man, das hat man in den letzten Phasen gesehen, kann man erreichen, indem man eben auch schaut, dass nicht nur der Forschungsplatz Schweiz oder Deutschland oder Europa gut ist und erhalten bleibt, sondern dass halt auch entsprechendes Kapital hier verbleibt. Oder es geht nicht nur, wir haben viel Innovation in der Schweiz, ganz viel, und in Europa auch viel, ein bisschen weniger. Aber es ist notwendig, dass wir wirklich auch gucken, dass diese Unternehmen ein Umfeld haben, um es ihnen zu erleichtern, in der Schweiz zu verbleiben. Und dazu gehört
Ja.
halt dann auch Gesetzgebung und Reduktion gesetzlicher Hürde. Da sind wir dann beim Omnibus.
Ja, da sind wir natürlich überall. Ja, diese
Ja.
Aufforderung an die Politik, ja, die unterschreibe ich natürlich. Natürlich müssen wir einen Markt und ein regulatorisches Umfeld haben, was Unternehmen erlaubt, hier auch zu investieren und hier auch Spaß dran zu haben, Geschäfte zu machen. Ja, und nicht als allererstes irgendwelche EU-Verordnungen ja um die Ohren gehauen zu bekommen, warum alles schwierig ist. Hilft nur den Unternehmen, die diese Risikoevaluation jetzt machen müssen. Nicht so viel, ne? Also zu sagen, ihr müsst jetzt aber schauen, dass ihr resilient werdet, ihr müsst jetzt aber schauen, dass ihr redundant seid, dass ihr nicht mehr so abhängig seid von, ja, die stehen dann da und müssen gucken, welche Alternativen gibt es denn eigentlich zu M365? Ja, und da wird es natürlich schon eng. Ne? Ich verweise, ich glaube, ich habe jetzt bei den Kollegen von der Jörg Heidrich und Holger Bleich von Heise gehört, dass es in der neuen CT im Januar eine Liste geben soll. Ich glaube, da kaufe ich mir die mal, wo drin steht, welche Alternativen es zu welchen Diensten geben soll. Ja, also das lohnt schon, da mal den Blick zu riskieren, aber und dann auch ernsthaft zu erwägen und nicht nur zu sagen, ach naja, die sind ja teurer und langsamer und alle unser gesamten Stack können wir da nicht hinschieben. Ja, wenn man eben bei so einer Risikobetrachtung rauskommt, dass ja, und es ist natürlich vor allen Dingen die öffentliche Hand, die sich da Gedanken machen muss, aber es sind eben auch Unternehmen und dann vielleicht noch mal kurz einen Blick in die rechtliche Komponente. Ja, wir haben ja jetzt gesprochen über die normale DSGVO, euer Datenschutzgesetz. Aber es gibt ja schon, wenn ich kritische Infrastruktur betreibe, noch ein bisschen kritisch Gesetzgebung, wo auch Risk Assessments drin sind. Ja, und wenn ich unter DORA falle, wenn ich unter NIS-2 falle, übrigens der Anwendungsbereich viel, viel weiter, als man das so denkt, ja, dann habe ich eben auch ist ein Risiko, dass der Dienstleister eben gar nicht halten kann, was er verspricht, weil, ja, und auch dort, also weil andere zugreifen könnten, ne? Also vielleicht können wir darüber noch mal ganz kurz oder aus Schweizer Sicht sprechen, ne? Also diese Assessments, die man dort machen muss, wenn ich in eine solche
Also ist
Spezialregulierung reinfalle.
genau, ist praktisch identisch mit einer Ausnahme. Wir kennen keinen KI-Act. Da hat der Bundesrat sich klar dagegen entschieden. Es wird nur quasi horizontale Regulierung geben. Das heißt, das DSG wird vielleicht punktuell angepasst, das URG wird punktuell angepasst, etc. Weil man halt sagt, ja, wir haben das Rüstzeug, das es braucht, vergisst dabei aber die grundrechtliche Dimension des KI-Akts. Gut, aber das ist im Moment so. Wie immer, die Schweiz ist immer so ein bisschen hintendrein mit Regulierung. Zum Vorteil, zum Nachteil, manchmal, genau. Aber wir haben auch, wie die NIS2, haben wir das ISG. Und dort gibt es natürlich ganz klar auch Vorgaben technischer Natur etc. Aber die sind nicht so streng. Die entsprechen mehr oder weniger ISO 27001 und 2. Ja, das ist nicht so gravierendes. Was neu ist beim Bund vor allem, sind auch so weitergehende Informationsschutzkonzepte. Datenklassifizierung wurde neu gemacht in den letzten Jahren und auch die Frage einer zentralen Datenhaltung. Das sind Punkte, die neu sind, wobei dann vermutlich nicht für alle, sagen wir mal, Departemente eines Staates eine zentrale Datenhaltung wirklich geeignet ist, weil dann führt man auch wieder einen One Point of Failure ein, oder? Also das ist, ja, genau, auch schwierig.
Ja.
Und dann haben wir eben auch BüpFüpF, also Überwachungsthemen von Fernmeldedienstanbietern. Wir haben auch ein Nachrichtendienstgesetz, wo übrigens auch gerade letzte Woche noch ein Entscheid herausgekommen ist, zum Umfang und zur Tätigkeit unseres Nachrichtendienstes. Hat sich nämlich ergeben, dass der handelt, ohne zum Teil die genügenden gesetzlichen Grundlagen zu haben. Ja, aber also es ist eigentlich nicht viel anders als in der EU, kurz gesagt. Wir haben da nicht ein unterschiedliches Rüstzeug. Ich weiß, dass im Moment im Parlament wird noch das Militärgesetz diskutiert, inwiefern man allenfalls zur innerstaatlichen Abwehr und Abwehr von insbesondere auch Cyberangriffen allenfalls schon früher eingreifen kann in die Beschaffung von Ressourcen. Also quasi die Requisition nennen wir das hier in der Schweiz. Das wird derzeit diskutiert im Nationalrat, wenn ich es richtig, also ist jetzt noch in dieser Herbstsession drin. Und da gibt es natürlich dann auch innerstaatliche Verschiebungen, die es dem Staat ermöglichen, allenfalls sich dann auch besser zu schützen gegen, sagen wir mal, vorkriegerische Maßnahmen. Also die Cyberbedrohungen auf staatlicher Ebene haben ja ganz stark zugenommen seit dem Ukraine-Krieg. Das ist anders als zuvor.
Ja. Ja. Also dann kommen wir dann wieder in so eine, so, sagen wir mal, jetzt aus staatlicher Perspektive Risikoabwägung.
Genau. Ne?
Dass ich nicht abhängig sein will davon, ja, als Staat Schweiz oder auf Kantonsebene, ja, von, ich sag jetzt, fremden Mächten, ja, dass man, das ist klar. Vielleicht nochmal auf die, ohne dass die Entscheidung, die daraus folgt, klar ist, ne? Da würde ich nicht falsch verstanden werden. Es gibt ja auch für die Behörden eben nur die Alternativen, die es nun mal gibt. Ne? Also da muss man sich dann auch mit auseinandersetzen. Ja. Aber vielleicht, wenn wir jetzt auf die Zielgerade einbiegen, jetzt aus Unternehmenssicht. Eine Sache, die mir jetzt, die in unserem Gespräch klar geworden ist, mir jedenfalls, ja, ist, digitale Souveränität ist nicht schwarz-weiß und ist nicht Europa gegen USA. Es ist nicht, ich mache jetzt hier wieder ein Rechenzentrum auf oder nutze meinen lokalen Hoster, um alles anzubieten, sondern digitale Souveränität heißt eben, sich bewusst zu machen, so wie es der Bundesrat für die Schweiz offenbar ja gerade gemacht hat, ja, welche Dienste nutzen wir überhaupt, auch welche Dienste, welche Anbieter nutzen wir für welche Daten, für welche Software, für welche Maßnahmen, dass man sehen kann, und dann auch da entscheiden kann. Ja, also wenn ich sage, meine Kommunikation ist extrem wichtig und wer kann es nicht sagen, aber ja, dann kann ich daraus einen Schluss treffen. Ich habe jetzt gerade in einem Call gehangen mit einem Gasversorger, die sind kritisch, da sind bestimmte Informationen, sagen die von sich aus, wollen sie oder dürfen sie nicht in einer nicht-europäischen Cloud hosten, weil ihr Risk Assessment dazu gekommen ist, dass das schwierig ist. Aber trotzdem nutzen die ganz andere Cloud-Infrastrukturen für Daten, die eben nicht annähernd so kritisch sind. Ja, also es ist nicht schwarz-weiß, es ist sozusagen beides denkbar, heißt aber vor allem, dass man einen Überblick bekommt darüber und hat, der vielleicht nicht nur beim Einkauf, der die Rechnung bezahlen muss, liegen sollte, welche Informationen schieben wir eigentlich wohin und was bedeutet es, wenn der aus welchem Grund auch immer, sei es, weil er pleite ist, sei es, weil er uns erpressen will oder sei es, weil der Staat, in der der Mutterkonzern sitzt, ein Problem hat.
Also vielleicht so als Wrap-up generell. Erstens Empfehlung, Überblick verschaffen, die Risiko-Assessments neu machen. Da kann man auch KI noch gleich reinpacken, wenn man das nicht schon gemacht hat. Alles aus Blickwinkel digitale Souveränität nochmal. Dann zweitens sich auch wieder neu überlegen, wie muss ich allenfalls diversifizieren, betreffend Datenhaltung, aber auch Applikationen. Und dann drittens muss ich allenfalls, um Resilienz herzustellen, auch noch ein zweites Tool implementieren oder mehrere Tools. Und das, wenn möglich, den ganzen Stack da.
Jo, das ist doch ein gutes und hoffentlich brauchbares Schlusswort. Unser Blick auf die Cloud-Souveränität oder eben digitale Souveränität ein bisschen weiter gefasst, ist, glaube ich, klar geworden. Ein Thema, mit dem man sich, je größer man ist und je kritischere Daten man hat und je kritischere Anwendungen man hat, umso mehr auseinandersetzen muss. Aber auch wir, du mit deinem M365, wir mit KI-Dienstleistern, mit denen wir arbeiten, müssen uns diese Frage stellen, wie wichtig wichtig ist es, wie kritisch ist es, sollten alle Unternehmen, kritische Unternehmen alle mal machen. So, diese etwas überraschende, weil nicht groß angekündigte Folge 84 Erting FM ist damit im Kasten. Im nächsten Jahr, verspreche ich, geht es wieder ein bisschen regelmäßiger zu auf diesem Kanal. Gibt es schon bis ein paar konkrete...
Wir nehmen dich beim Wort.
Ja, das könnt ihr auch. Ich habe mein Data Navigator erscheint jetzt hier praktisch jede Woche, aber den Erting FM musste ich ein bisschen wegen viel Arbeit und viel anderen Themen liegen lassen. Ein, zwei Sachen ausgefallen, die ich geplant hatte. Aber gut, ihr habt abonniert und verpasst deshalb hoffentlich keine Folge. Gut, bleibt mir euch und Ihnen einen vernünftigen Jahreswechsel zu wünschen, ein bisschen zur Ruhe kommen. Das wünsche ich auch dir, liebe Nicole. Und mir übrigens auch. Mal sehen, ob das so klappt. Ansonsten hören wir uns auf der anderen Seite des Jahreswechsels in 2026 unglaublicherweise wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und dir natürlich auch, Nicole, hier fürs Kommen kurz vor Weihnachten. Meine herzlichsten Dankesworte.
Gerne. Tschüss, schöne Festtage.
Ciao, ciao.